willkommen zur urbanen Spinnstube, dem Strick- und Spinn-Podcast aus Berlin. Ihr hört gerade die Episode Nummer 72. Ich bin die Ziska, im Internet heiße ich Distelfliege. Und es gibt heute bei mir ein bisschen was zum Spinnen, ein bisschen urbane Selbstversorgung, was ich gerade toll finde. Und das war's. Also zum Stricken habe ich wieder nichts, wieder Tour de Fleece bedingt. Und Teechen habe ich auch keins, vielleicht auch ein bisschen sommerbedingt. Und dann habe ich auch weiterhin, ich glaube, das Mikro ist immer noch zu leise eingestellt. Dann habe ich obendrauf auch noch gerade kein Internet, weil ich glaube, ich muss mir mal einfach einen neuen Router gönnen. Und dieser, der ist jetzt, weiß ich nicht, eigentlich ist er noch gar nicht so alt, ist eigentlich ein modernes Gerät, aber der wird immer schwächer, was das WLAN angeht. Weil ich kann hier drüben jetzt, wo ich sitze und aufnehme, kann ich jetzt im Moment nur ganz schlecht ins Internet gehen und jede Seite lädt halt 100 Jahre lang. Und dann geht's wieder schnell und dann ist es wieder fast weg. Und das ist jetzt schon seit 2 Wochen so. Was jetzt gerade bedeutet, dass ich nicht gucken kann, wer mich geflattert hat und wer kommentiert hat und auch alles andere kann ich jetzt nicht vorbereiten und deswegen habe ich nur die Wahl. Ich nehme jetzt einfach so aus dem Bauch heraus auf und beziehe mich auf nichts aus dem Internet oder ich nehme eben gar nicht auf. Und ich hätte natürlich schon Lust aufzunehmen. Also werde ich dieses Mal eine sehr unvorbereitete Folge aufnehmen. Und es geht gleich los mit ein bisschen Housekeeping. Also auch wenn ich jetzt nicht genau gucken kann, wem ich für was danken soll, gebührt natürlich euch allen mein Dank für die lieben Kommentare, die Diskussionen zu den Themen, die ich angesprochen habe und fürs Flattern und für die wunderbare Teamwork und Spinnerei im Team Yeti und für überhaupt danke, dass es euch alle gibt. Ja, es gibt, das kann ich aus dem Kopf sagen, gibt es bei der Podcasting-Szene gibt es ganz viele neue Sachen. Susanne von Handgemacht, dem Podcast, nimmt inzwischen sehr viel öfter Folgen auf und das habt ihr bestimmt alle gemerkt und das freut mich auch sehr. Dann gibt es einen neuen Podcast, den hat auch die Kaschne schon erwähnt in ihrem wieder zurückgekehrten aus dem Off-Podcast Diagnose, Strick und Alltagswahn, das war Neues aus der Anstalt, genau. Und die hat da schon einen kleinen Überblick gegeben. Es gibt nämlich einen neuen Podcast namens Fiber Product von der Machine Lady. Die erste Folge ist sozusagen, die Pilotfolge ist draußen und ich werde die hoffentlich verlinken, wenn mein Internet wieder geht. Ich sitze hier gerade am Zwirn und habe so eine doofe Garnschnecke produziert. Habe ich nicht gut gemacht. Wie kriege ich die jetzt ausgeglichen? So ganz unauffällig auf ein längeres Stück verteilt. La la la, es klappt. Ja, jetzt muss ich den Faden wieder finden. Nicht den, den ich zwirne, sondern überhaupt den Faden. Ja, die Diskussion zum Thema Körperbilder, Gewicht und Health at Every Size ging auch weiter inzwischen und hatte ich in meiner letzten Folge den Artikel von Mertana, nee, den hatte ich genau da noch nicht gefunden, aber den habe ich dann so in dem urbane Spinnstube-Thread in der Revelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch, habe ich den nachgereicht und dann kam die Mertana vom Blog The Black Wolf's Den auch vorbei und hat mitdiskutiert und ich fand, sie hat da so tolle, tolle Beiträge geschrieben und es war dann auch einfach total köstlich und lustig, wie sich dann Elke und Mirtana ein bisschen über die Gesundheitsernährungsszene unterhalten haben. Und ja, ich habe die Diskussion sehr genossen, aber konnte mich nicht so in dem Umfang beteiligen, wie ich vielleicht gewollt hätte, weil ich manchmal also die Tour de Vlies frisst gerade viel meiner Zeit. So, jetzt muss ich da, ich zwirne, muss ich den Haken versetzen. Okay. Habe ich sonst noch was dazu stehen in meinen Shownotes? Nein, es sieht, glaube ich, nicht so aus. Also ich habe hier noch stehen, soll es extra Threads geben in der Ravelry-Gruppe Podcasting auf Deutsch? Also es gibt ja manchmal Themen, die sich über mehrere Podcasts erstrecken, die mehrere PodcasterInnen ansprechen und die dann immer in den jeweiligen Threads, wo die neuen Folgen angekündigt werden, da wird das dann auch diskutiert. Und ich habe manchmal das Gefühl, beim urbanen Spinnstube-Thread sind ja jetzt auch schon so 800 Beiträge geschrieben worden über die Jahre, dass da auch manche Diskussionen irgendwann einfach versanden und untergehen. Oder wenn man dann später die nochmal lesen will, dann findet man sie nicht wieder. Und es wäre vielleicht geschickt, auch mal ein neues Thema aufzumachen, wenn es irgendwie was zu diskutieren gibt aus den Folgen. Aber ich weiß noch nicht genau, ob das dann zu unübersichtlich wird in einer Group mit vielen Podcasts. Und ich glaube, ich mache dazu einfach eine Umfrage in der Group und dann könnt ihr da eure Meinung zum Besten geben. Genau. Und dann kommen wir erstmal gleich zum Spinnen, weil es gibt kein Stricken. Ich bin mitten im Tour de Vlies-Fieber. Wir haben jetzt nur noch eine Woche Zeit und dann ist die Tour auch wieder zu Ende. Und ich hatte mir vorgenommen, meine ganze Rohwolle zu verarbeiten. Und es zeichnet sich ab, dass ich es nicht schaffen werde, aber ich werde wirklich ordentlich vorangekommen sein. Also ich werde jetzt, selbst wenn ich es nicht schaffe, alles zu verarbeiten, werde ich richtig erfolgreich gewesen sein, wenn die Tour zu Ende ist, wenn ich das so weitermache. Ich hatte einen riesigen Stapel Beds gemacht. Schon im Vorfeld habe ich meine Faser gewaschen und den ganzen Müll rausgezupft und dann sind diese Fasern alle zu Beds kardiert. Und von diesem riesigen Stapel Beds würde ich sagen, habe ich etwas weniger als zwei Drittel geschafft. Und da genau zwei Drittel der Zeit rum sind und ich die letzte Woche weniger Zeit haben werde als die zwei vergangenen Wochen, werde ich wahrscheinlich nicht durchkommen mit der Aufgabe. Aber ich bin trotzdem super zufrieden. Also ich habe mein gesamtes restliches pommersches Landschaft verarbeitet. Dann habe ich die Wolle, die bei meiner Kardiermaschine beilag, das ist die holländische Bonte Schappenwoll, habe ich komplett verarbeitet und von dem Rouge du Roussillon, was ich gerade jetzt bin, da habe ich, glaube ich, jetzt ja mehr als ein Drittel und weniger als die Hälfte verarbeitet, würde ich sagen. Und ja, dann habe ich noch so ein paar Beds, die so bunt gemischt sind von handgefärbtem Pommernschaf und Rouge du Roussillon aus dem Berliner Tierpark hatten wir das. Und dann habe ich noch rausgefunden, als ich irgendwann mal den Gefrierschrank aufgemacht habe, dass da auch noch eine Tüte Wolle drin schon seit ganz langem rumsumpft. Und das ist auch Rouge du Roussillon. Und die habe ich dann rausgenommen und nochmal durchgewaschen, weil die halt auch noch mehr Fett enthält, als mir lieb war. Ja, und die müsste ich dann nochmal zu Bett skadieren, aber da ich eigentlich nicht von ausgehe, dass ich da die Zeit für finden werde, werde ich die einfach wieder eintüten und erstmal wieder wegbunkern. Und dann werde ich die halt, werde ich es halt einfach auch rein deswegen, selbst wenn ich alle meine Beds schaffe, hätte ich trotzdem nicht meine ganze Rohwolle verarbeiten können. Ja, aber dank meinem neuen Schacht Reeves kann ich ja wirklich was runterspinnen. Und ich bin immer noch dabei zu lernen, wie man mit so einem schnellen, zweifädigen Ziegenrad umgeht. Ich hatte gestern das Problem mit dem Schacht Reeves, dass ich das Gefühl hatte, der Antriebsriemen rutscht ganz oft durch die Kerbe des Wirtels, ich glaube des Flügelwirtels. Und dadurch bewegt sich der Flügel eben nicht so schnell, wie er sich bewegen könnte. Oder der rutscht durch beide Wirtel total schnell durch. Ich habe das auf zweifädigen Antrieb eingestellt. Ja, und damit es nicht durchrutscht, musste ich die Riemenspannung dermaßen erhöhen, dass dann der Einzug halt relativ stark ist. Ich kann ja mit einem starken Einzug spinnen. Das kann ich ganz gut von meinem Hankies. Aber ich dachte, gut, das ist jetzt nicht von dem Reeves unbedingt, das ist nicht typisch für das Reeves und ich müsste mir da Sorgen machen. Was habe ich denn? Vielleicht habe ich beim Ölen zu oft daneben getroffen und jetzt sind die ganzen Kerben in den Wirteln, im Flügel- und Spulenwirtel sind verölt und deswegen rutscht es ab. Was kann ich denn da machen? Und ich habe dann festgestellt, dass ich einfach zu wenig geölt hatte, dass der Flügel durch Unterölung schon so schwergängig war, dass der Antriebsriemen durchgerutscht ist, weil der Flügel und die Spule zu viel Widerstand geboten haben. So, ich muss immer zwischendurch mein Häkchen am Flügel vom Henkis wechseln. Ja, und wie ich dann alles nachgeölt hatte, da flutschte dann, da sauste der Flügel wieder und der Treibriemen brauchte weniger Spannung, um trotzdem um nicht durchzurutschen. Das war schon ganz toll. Und ich war natürlich erleichtert, dass ich meinen Reeves nicht schon nach 2 Wochen Dauerspinnen zu Schanden geritten habe. Ja. Ich hatte ja, ich experimentiere noch mit verschiedenen Ölen, um das Rad zu ölen. Ich habe mir im Fahrradladen so ein Hochleistungsöl, das Roloff-Kettenöl gekauft. Es ist sehr viel dickflüssiger als das normale Fahrradöl und soll dann halt auch länger schmieren, so. Was ich aber festgestellt habe bei dem Spinnrad, das mag das Roloff-Öl jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es fängt dann doch relativ, es fährt sich eigentlich noch schneller ab als das dünnflüssige Öl, was eigentlich nicht sein dürfte, aber ist halt so, ich weiß nicht warum. Und oder das Manko ist eben, dass dieses dickflüssige Öl nicht an die Stellen rankommt, wo es wirken soll, weil ich das kein Ölfläschchen besitze mit so einer ganz langen, feinen Tülle, die dann da an die Flügelachse rankommt. Also so Ölfläschchen mit ganz langen, feinen Tüllen gibt es auch in keinem Baumarkt und in keinem Fahrradgeschäft zu kaufen anscheinend. Und das müsste man sich dann tatsächlich als im Spinnzubehör bestellen. Oder vielleicht gibt es so Feinmechanikerbedarf, wo es sowas gibt, aber da wüsste ich jetzt nicht, wo ich gucken soll. Also habe ich erstmal auf Anraten des Wollustbesitzers, dass dieser Laden in Kreuzberg, wo es auch die Kromski-Räder gibt, da hatte ich nämlich gefragt, ob die dieses Kromski-Ölfläschchen dort auch vorrätig haben, Hatten sie nicht, aber er hat mir geraten, so ein Silikonölspray im Baumarkt zu kaufen, weil die haben ja auch so feine Tüllen da dran an ihren Sprühdosen. Und im Baumarkt gab es eigentlich nur Schrott. Also gut, unser Baumarkt ist auch nicht so gut sortiert. Und dann habe ich mich eben entschieden, zum Fahrradladen, um die Ecke zu gehen und mir dort ein solches Silikonöl mit so einer Tülle zu kaufen. Und dort hatten sie Ballistol in der Sprayflasche mit so einer langen, dünnen Tülle, wo man halt wirklich gut reinkommt. Und dann habe ich mir das Ballistol gekauft. Es war auch zufällig das günstigste. Und ich muss sagen, es ist schon sehr schön, komfortabel. Man kommt gut in die Ritzen rein, kann das Rad damit ganz okay ölen. Aber es stinkt. Also Ballistol stinkt wie alte Socken. Und dann habe ich im Internet geguckt, um zu gucken, ob mein Ballistol vielleicht schlecht ist. Aber nein, es gibt tatsächlich in so Foren, da gibt es dann so Waffennarr-Foren, es ist ja eigentlich ein Waffenöl, wo über Ballistol gesprochen wird und wo mehrere Leute gesagt haben, das stinkt ja wie die Pest, ist ja furchtbar. Was tun die denn da rein? Und die tun da irgendwie so eine Mischung ätherischer Öle mit rein, die ist einfach nicht jeder Menschens Geschmack. Und ja, ich denke mir jetzt gerade so, hättest du dir halt doch was anderes geholt, aber Ballistol, na gut, es ist Bio, anscheinend angeblich sogar lebensmittelecht, wobei der Gestank und Lebensmittel, also ich weiß nicht. Also man kann es theoretisch sogar verschlucken, ohne dass was ist. Man kann damit unglaublich viele Sachen machen und pflegen und schmieren und tun. Von daher werde ich mir das jetzt mal, und weil halt ganz viele Leute auf das Ballistol auch schwören und das so super finden, werde ich jetzt mal mit Ballistolöl herumfuschen und den Gestank eben ertragen. So, es hat, habe ich jetzt Geld für bezahlt, das wird jetzt aufgebraucht. Punkt. Ja, soweit meine Tour de Vlies-Abenteuer bis hierhin. Und ich finde es nach wie vor super gut mit dem Team Yeti. Es gibt auch ein paar Zwischenverlosungen, haben wir festgestellt. Ich habe da Santini und drei Zwerge, glaube ich, so geheim geplant. Und ich habe auch schon einen Preis zurechtgemacht. Und zwar habe ich drei Beds aus Biowolle vom Finkhof kardiert. Das ist keine Kammzugwolle und deswegen wird es auch eine etwas, ja, es ist halt ein echtes Kadenband gewesen und es waren drei handgefärbte Kadenbänder, die ich mir bei fiberspace.de gekauft habe. Da habe ich dann so Farbverlaufsbeds aus den Kadenbändern zusammenkardiert. Und das ist wirklich bestimmt gut geeignet, um so ein richtig flauschiges Woolen-Spun, also so ein langen Auszugs woolenmäßig gesponnenes Streichgarn herzustellen im Farbverlauf oder wie man halt möchte. Und das wird auf jeden Fall am Ende der Tour unters Volk verlost. Ja. Ich hoffe, ihr macht auch weiter so super mit wie bis jetzt. Das macht richtig, richtig Spaß. So, und jetzt habe ich am nächsten Tag, also jetzt ist schon ein Tag später und ich nehme jetzt noch mal kurz was dazu auf. Inzwischen geht mein Internet auch wieder. Mal sehen, wie lange. Weil ich dann doch nicht so zufrieden war mit dem urbane Selbstversorgungssegment, was ich dann so aus dem Kopf alles erzählt habe und einfach dann auch nicht so gut wiedergegeben habe, was da dann stand. Aber wir sind ja eigentlich noch beim Spinnen und da hatte ich auch vergessen, Folgendes zu erwähnen, nämlich Ravelry, unser aller heißgeliebte Strick- und Häkel-Community. Und in Zukunft auch Spin-Community führt Spin-Features ein. Das ist total klasse. Und wer jetzt noch nicht bei Ravelry ist, unbedingt anmelden, hat ja auch Elke schon gesagt in ihrer letzten Folge. Es lohnt sich einfach, es ist total spitzenmäßig. Und Ravelry wird spinnenfreundlicher. Es ist, ich bin ja eine, die bis jetzt Ravelry wirklich nicht als Spinnenfaser, Stashing, Tralala, Datenbank genutzt hat, weil es keine Möglichkeit gab, Spinnfasern zu stashen und es gab keine Möglichkeit, Spinnprojekte anzulegen und so weiter. Viele haben da so ein Workaround gefunden, indem sie halt einfach trotz die Fasern in den Garn-Stash eingepflegt haben und die Spinnprojekte in die Strickprojekte. Und das soll sich in Zukunft ändern und wir sollen sozusagen fürs Spinnen extra Features kriegen. Wie ihr es vielleicht wisst, hat Ravelry wurde ja jahrelang von dem Mann, Freund, keine Ahnung, von der Gründerin Ravelrys programmiert, dem Casey. Also der hat da mehr oder weniger alles alleine programmiert. Und Casey und hat jetzt eine Verstärkung bekommen, eine Programmiererin, und die hat sich jetzt auch über diese Spin-Features hergemacht. Also ihr Ravelry-Nickname ist Oh Are They? Ein super Name. Jetzt fährt draußen die Polizei rum. Ich hoffe, man hört das nicht so auf der Aufnahme. Jetzt fährt noch mal eine Polizei rum. Ja, die lieben Leute in der Großstadt immer stressig unterwegs. Ich glaube, jetzt ist Ruhe. Er hat eine Verstärkung bekommen durch eine Programmiererin und die beiden packen das jetzt an mit den Spin-Features. Im Moment ist alles noch sehr im Entwicklungsstadium und man kann diese sozusagen vorab testen anlässlich der Tour de Vlies, indem man auf eine bestimmte Seite geht und dort einen Code eingibt. Und zwar ist die Seite www.ravelry.com und dann slash swatch. Also so geschrieben wie diese Schweizer Uhrfirma. Könnten bitte die ganzen Bullen da draußen jetzt endlich mal Ruhe geben, dass ich hier in Ruhe aufnehmen kann, ja? Oh, es geht immer weiter. Also es okay. Also ihr seid jetzt bei www.ravelry.com/swatch und dort findet ihr dann Enter your top secret swatch code. Und dieser Code ist einfach nur TDF für Tour de Vlies. Ich glaube, alles groß geschrieben. Und das gebt ihr dann ein und drückt den Knopf OK. Das nächste Mal, wenn ihr dann euren Faserstash in eurem Ravelry Notebook aufruft, werden dann alle handgesponnenen, gestashten Garne umgewandelt automatisch in Spinnprojekte. Wenn ihr das also nicht wollt, dann solltet ihr auch nicht diesen Code auf dieser Seite eingeben. Und dann seht ihr praktisch, dann könnt ihr auch Spinnprojekte anlegen, auf zum Beispiel eure jetzigen Tourprojekte. Und wenn ihr ein Spinnprojekt als beendet markiert, dann könnt ihr, dann wandert es auch automatisch in euren Garn-Stash. Also das erscheint dann auch ein neuer Reiter in eurem Notebook. Da erscheint dann ein Handspun-Tab und zwar unabhängig von dem Garn-Stash, wie er vorher war. An einem Faser-Stash wird gearbeitet im Moment, aber es ist noch nicht fertig. Und man kann auch noch Einfluss nehmen darauf, was genau alles für ja, Angaben ihr machen könnt zu eurer Handspinnereiarbeit. Also da ist zum Beispiel so Twist Angle und also dieser Drallwinkel. Dann welche Auszugsmethode verwendet wurde, wie die Faservorbereitung war, und so weiter und so fort. Und an einem Faserstash wird im Moment gearbeitet. Ich bin ja auch auf dem anderen Strick Facebook, das nennt sich Nimble Sticks. Darüber wollte ich eigentlich auch mal reden im Podcast, habe es aber bis jetzt noch nicht geschafft. Und ich muss auch sagen, also mein Strick zu Hause bleibt einfach Ravelry. Und ja, bei Nimblesticks fand ich jetzt den Fiber Stash nicht so super mega optimal gelöst. Und ich bin mal gespannt, ob Ravelry eine bessere Lösung findet oder halt einen schöneren Fiber Stash schafft bereitzustellen als Nimblesticks. Und da halt Ravelry sowieso mein primäres Faser zu Hause sein und bleiben sollte, freue ich mich halt echt gerade wahnsinnig, dass es diese Spin-Features gibt und dass sie weiterentwickelt werden. Und ja, super, super, super. Vielen Dank, Casey und Oh Are They. Ihr seid echt die Champions. Gut, dann war's das jetzt vom Spinn. Und es geht weiter mit dem Thema urbane Selbstversorgung. Und jetzt lasse ich mein Spinnrad mal hier stehen und wende mich dem Rechner zu. So. Ich habe mir das praktischerweise gebookmarkt und jetzt hoffe ich wirklich, dass das Internet funktioniert. Ich wollte nämlich heute sprechen über ein Interview mit einem Öko-Bäcker. Jetzt haben wir hier das falsche Interview. Na, wo haben wir es denn? Ich habe doch hier. Aha. Ach, da soll es sein. Genau. Ich wollte über ein Interview sprechen, das sich um Brot dreht. Und der Interviewte heißt Rajou und ist ein Londoner Kollektivbäcker, ein Öko-Bäcker, also sozusagen ein Kollege von mir. Und das Interview ist betitelt Why We Need to Care About Our Bread. Also warum wir uns um unser Brot kümmern sollten. Oder warum wir uns um unser Brot kümmern müssen. Und Need ist hier so ein Wortspiel, da wird das Need ist so geschrieben wie kneten, weil brauchen und kneten klingt gleich, wird nur anders geschrieben im Englischen. Ja, und Raju ist selber, also hat in diesem Interview, finde ich, sehr interessante Dinge gesagt über Lebensmittelallergien und Unverträglichkeiten. Raju selber ist glutenintolerant und sagt, es ist also Glutenintoleranz ist nicht gleich Glutenintoleranz. Und manchmal reagiert man nicht unbedingt auf das Gluten in allen Getreiden oder man kann manchmal nur, verträgt man nur manche Sorten nicht. Manchmal ist es auch einfach dieses stark verarbeitete Auszugsmehlbrot, was man so von der Lebensmittelindustrie inzwischen schon gebacken bekommt. Und deswegen sagte Raju, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich übel reagiert auf Brot und sich nicht ganz sicher ist, warum, dann sollte man vielleicht nicht gleich Brot meiden komplett, sondern versuchen, sogenanntes richtiges Brot oder Real Bread zu finden. Und zwar, das ist so ein Brot, was wir zum Beispiel in unserer Bäckerei machen. Das besteht im Prinzip nur aus Wasser, Salz und Mehl. Und das Mehl ist Vollkornmehl aus Getreide, was wir direkt beim Bauern kaufen und wo wir im Prinzip auch die Getreidesorte, also nicht nur, ob es Weizen ist, sondern auch welche Sorte Weizen es ist und so weiter. Das können wir alles benennen. Und das ist praktisch so einfach Brot aus den reinen Naturrohstoffen und da ist halt nichts aufgemischt, nichts extrahiert und dazu gemischt und so. Und das ist ja auch so eine Faustregel, die man oft haben kann. Also, dass wenn zum Beispiel ein Stoff problematisch ist, wird der oft dadurch problematisch, dass er aus dem Zusammenhang rausgerissen, extrahiert und dann irgendwo wieder rein zugesetzt wird. Und Gluten kann man ja dem Weizen entziehen oder dem Getreide überhaupt. Und dann kann man das Glutenpulver sozusagen isolieren und dann wieder als Zusatz in andere Mehle reinmischen, um zum Beispiel den Eiweißgehalt immer auf den genauen 15% zu haben, die erwünscht sind. Und ja, so eine Prozesse, wo halt eine Komponente oder ein Inhaltsstoff rausgerissen wird aus einem ganzen sozusagen von der Natur so gewachsenen Cocktail von Stoffen, das führt öfter mal zu Problemen, weil da komme ich dann wieder ein bisschen zu diesem Michael Pollan Buch, was ich gelesen habe, Lebensmittel, diese Extrahiererei und das Designen von Lebensmitteln im Labor ist halt relativ jung, während sich unsere Körper haben sich eben über Jahrhunderte und Jahrtausende an diese Stoffe gewöhnt, wie sie in ihrer Umgebung eben vorkommen, also zum Beispiel das Gluten im vollen Getreidekorn, da kommt es halt auch anders rüber, wie wenn es irgendwie rausgelöst wird und wieder woanders reingepackt. Genau, zurück zum Interview von Raju. Manche Glutenunverträglichkeiten bedeuten tatsächlich, man muss es wirklich lassen. Und zwar sämtliches Gluten, auch in allen glutenhaltigen Getreidesorten. Und das sind auch Roggen, Dinkel, Hafer und Gerste. Und manche kommen zurecht mit Roggen und Dinkel. Manche Menschen kommen sogar mit verschiedenen Weizensorten zurecht und mit anderen nicht. Also oder mit Getreiden wie Emmer oder Einkorn. Es gibt halt einfach eine ganz große Vielfalt. Man sollte sich da ein bisschen durchprobieren. Raju sagte, also da war eine Frage in dem Interview, abgesehen von der Qualität des Brotes, was könnte man noch als Gründe haben, um sein eigenes Brot selbst zu backen? Und ja, Raju sagt eben, dass es die Lebensmittelindustrie nicht unbedingt ein Interesse daran hat, ob die Brote sozusagen ernährungstechnisch wertvoll sind, sondern es geht halt einfach um Profit. Und wenn man es selbst backt, dann weiß man halt, was drin ist und man beschäftigt sich eben auch mehr mit den eigenen Ernährungsgewohnheiten und der eigenen Gesundheit und tut halt auch was fürs eigene Wohlbefinden. Was ich einfach, da stehen halt auch noch andere tolle Sachen in dem Interview, ich werde das auch verlinken. Aber was ich an dem Interview mit Raju super fand, ist, dass die Antwort auf Lebensmittelunverträglichkeiten nicht ist, dass man zur Industrie kriecht und diese industriell hochverarbeiteten Ersatzprodukte kauft, die für die Menschen mit Unverträglichkeiten produziert werden. Es gibt zum Beispiel glutenfreies Weißbrot, was elastisch ist und was so sich verhält, als enthielte es Gluten. Es enthält aber keins und solche Dinge machen mir echt Angst, weil das ist nicht nur denaturiert, sondern da sind dann wirklich Stoffe drin, die, wo ich weiß, das hat mit Natur überhaupt nichts mehr zu tun. Also ich habe auch schon persönlich in meiner Praxis als Bäckerin gesehen, da war ich mal in einer anderen Bäckerei und habe da mitgearbeitet. Und da habe ich gesehen, dass bestimmte Zusatzstoffe einen 70-prozentigen Roggenteig mit 30% Weizenanteil so ummodeln können, dass er sich verhält wie ein Teig, der 70% Weizen hat und nur 30% Roggen. Und der Weizen dann nicht gerade ein schlechter Weizen. Und dann denke ich, also wenn man jetzt tagtäglich nur mit den Getreiden und Mehlen so umgeht, wie sie tatsächlich sind und ohne diese Stoffe seit 10 Jahren gebacken hat und dann und daher einfach total in der im Gefühl hat, wie ist zu erwarten, dass sich Roggenmehl verhält und es verhält sich dann einfach ganz anders. Also mir macht das echt Angst. Ich finde es gruselig, muss ich sagen. Und deswegen finde ich es genauso gruselig, wenn ich dann so, keine Ahnung, glutenfreie Schrippen oder halt Semmeln und Brötchen finde, die genauso aussehen wie helle Weizenbrötchen. Das kann irgendwie, ja, es kann einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Und wir wissen ja jetzt nicht unbedingt, wo diese Allergien herkommen und warum die entstehen. Oh, jetzt schmeißt draußen jemand nochmal Altglas weg, wenn nicht gerade die Bullen vorbeifahren. Also ich glaube, heute Abend ist ein stressiger Abend aufzunehmen. Aber es ist Sonntagabend, 21 Uhr. Die Berliner halten anscheinend nicht viel von Sonntagsruhe und von Abendruhe erst recht nicht. Ich hoffe ja, dass die Person nicht so viel Altglas jetzt wegzuwerfen hat. Ich bin hochgradig genervt davon. Es ist furchtbar. Also ich war, glaube ich, bei der Lebensmittelindustrie. Und? Oh, ich glaube, ich stehe jetzt einfach auf und mache das Fenster zu. Ich kann mich nicht konzentrieren. So, jetzt bin ich wieder da. Mal gucken, ob ich das dann rausschneide. Oder einfach drin lasse, höre, dann seid ihr eben live dabei, wie ich hier mit diesen Stadtgeräuschen klarkommen muss. So, jetzt kann ich mich jedenfalls wieder konzentrieren. Hab den Faden aber trotzdem völlig verloren. Ich versuche jetzt einfach so ein kurzes, knackiges Fazit, etwas, was ich ganz schlecht kann. Also, was ich ganz toll finde, ist, bei Unverträglichkeiten, die vielleicht tatsächlich durch diese industriell manipulierte Nahrung erst entstanden sind, dass man dann nicht wieder irgendwie an den Rockschoß der Lebensmittelindustrie sich hängt und dankbar noch schlimmer verarbeitete Pseudoprodukte isst, wo dann praktisch noch stärker extrahiert und gepanscht wurde, um die man dann dafür halt erstmal verträgt, sondern dass man stattdessen also nicht eben zur Industrie kriecht, sondern sich stattdessen versucht, natürliche und selbstbestimmte Alternativen zu suchen. Und genau, das finde ich klasse. Mich macht es echt traurig zu sehen, wie sich so Lebensmittelkonzerne, die sich spezialisiert haben auf Allergikernahrung, wirklich eine sehr goldene Nase verdienen. Und damit spreche ich jetzt nicht euch an, die die tatsächlich Lebensmittelallergien in dieser Form haben, dass sie wirklich komplett verzichten müssen auf den Stoff und auch nicht mit an verschiedenen Sorten von beispielsweise Brot oder Milch oder so experimentieren können, sondern es wirklich weglassen müssen. Sondern ich meine halt eher so diese ganzen Modeallergiker, die also die sich eigentlich nur gesünder und besser ernähren wollen und dann irgendwie so ein bisschen auf den Leim gehen von diesen, ja, Weizen ist des Teufels, Milch ist des Teufels, das und das und das ist alles schlecht und man sollte es meiden und die dann tatsächlich die natürlichen Lebensmittel meiden. Und dann glauben, sie werden gesünder. Und statt dass sie sozusagen versuchen, weniger industrialisierte, nahrungsähnliche Substanzen zu essen. Und dann geht es halt bis ins Extrem, dass jemand zum Beispiel sagt, ich esse halt wirklich kein XY mehr und dann halt noch stärker verarbeitetes Zeug kauft dafür und meint, es wäre halt auch noch gesund. Ja, das war mein Senf zum Thema Umgang mit Nahrungsmittelallergien, Unverträglichkeiten und der Lebensmittelindustrie. Ist bestimmt tierisch kontrovers. Wenn ihr das diskutieren wollt, dann mache ich, ja, dann können wir vielleicht sogar ein neues Thema aufmachen, aber wenn Bedarf ist, können wir das machen. Ja, dann wollte ich noch erzählen bei der urbanen Selbstversorgung. Ich habe angefangen, Health at Every Size zu lesen, das Buch. Es ist sehr spannend. Ich bin leider noch nicht so weit gekommen, weil ich beim Spinnen nicht lesen kann. Beziehungsweise, ja, eigentlich müsste es ja gehen. Ich kann eigentlich auch ein bisschen blind spinnen, aber das Rouge du Roussillon ist sehr mit diesen Flöckchen durchsetzt, die ich alle naselang rauszupfen muss. Da kann ich nicht so richtig dolle Klasse bei lesen. Also ich werde auf jeden Fall berichten, was dabei rauskommt. Und das war's von der urbanen Selbstversorgung. Ja, dann komme ich zu, was ich gerade toll finde. Und das ist eine Videoserie von Shanti Manu auf YouTube. Und zwar gibt es diese Woche ganz neu eine Woche mit Shanti Manu. Ich bin jetzt bei Tag 3 durch. Also gestern waren Tag 1 und 2 online und heute sind praktisch 3 bis 5 online gegangen und da kann man sozusagen der Shanti Manu, die viele wahrscheinlich kennen von ihren Spinn-Tutorial-Videos, wenn nicht, dann verlinke ich sie, der kann man dann über die Schulter schauen bei ihrem so alltäglichen Ablauf, wie sie dann so mit ihren Kindern das alles managt und dann ihre Färberei, ihre Kardiererei und Spindeln stellt sie her und so. Also sie ist sozusagen selbstständige Faserkünstlerin. Und das ist schon für mich interessant, wie so der Alltag von so einer selbstständigen Faserkünstlerin aussehen kann. Und ich freue mich jetzt drauf, die Tage 4 und 5 mir anzugucken. Auf jeden Fall. Ja. Teechen gibt es heute keins. Ich trinke mal wieder lecker selbst gesprudeltes Wasser. Und was habe ich noch irgendwas vergessen, was ich sagen wollte? Nee, ich glaube, das war es jetzt einfach schon. Und damit wünsche ich euch einfach eine wunderschöne Zeit und Stricken ohne Tränen. Ach so, vielleicht sollte ich noch ankündigen, dass ich am Ende der nächsten kommenden Woche, also eigentlich am Ende dieser Woche, weil ich das Video, den Podcast, ich habe ja kein Video, den Podcast morgen hochladen werde. Und am Ende der Woche fahre ich in Urlaub. Dann gibt es auf jeden Fall 3 Wochen, 2 oder 3 Wochen keinen Podcast und wir hören uns dann erst im August wieder. Genau. Und am letzten Tag der Tour de Vlies fahre ich sozusagen schon und kann den Endspurt nicht mehr ganz so im Internet miterleben. Aber dafür habe ich bestimmt hoffentlich einen totalen, schönen, netzlosen, entspannten Urlaub. Ja, bis dahin eine faserverrückte Zeit und Stricken ohne Tränen. Tschüss.